Nachtwache. Nachtwache Podcast. Von DRS3 und SF1.
Fast 10 Minuten ab Mitternacht ist es. Herzlich willkommen zu Nachtwache. Unser Thema heute ist unter Schock. Und da ist unsere Telefonnummer, eine Gratisnummer 0800 00 22 20. Heute möchte ich von euch erzählt bekommen, was euch in einen Schockzustand versetzt hat und wie das war, wie ihr das erlebt habt, was für Reaktionen ihr dort gehabt habt, vielleicht überhaupt keine, weil es so gräm sind oder vielleicht habt ihr funktioniert wie eine Maschinerie. Also, unter Schock 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Renate, da ist Barbara. Salut Renate.
Salut Barbara.
Renate, wie war denn das jetzt bei dir? Also, was hat bei dir einen Schockzustand ausgelöst?
Ich hatte vor etwa 15 Jahren einen Partner, der extremst, also krankhaft eifersüchtig war. Und ich sehr lange gebraucht habe, bis ich mich von ihm lösen konnte. Mhm. Und aber irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, ich gehe. Und er hat das eigentlich gesehen, dass der Tag ist. Und ich bin der Überzeugung, dass er alles vorbereitet hat. Wo ich dann in die Wohnung gekommen bin und gesagt habe, ich packe jetzt meine Sachen und gehe, ist er da gestanden mit einer Flasche Brennsprit. Hat die sich über den Kopf gegossen und hat das Feuerzeug in der Hand gehabt und hat zu mir gesagt, wenn du jetzt die Tür aufmachst und gehst, dann zünde ich mich an und bringe mich um. Und hat, wie zum Zeigen, dass er das wirklich will, einmal auf das Feuerzeug drauf tickt. Und ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, er ist einfach sofort lichterloh in Flammen gestanden. Und ich hatte dort so einen Ledermantel an und habe den gesehen. Also ja, ich habe den Mantel ausgezogen und habe ihn über drüber gehängt und habe eigentlich die Flamme auch können ersticken. Aber er hatte so einen Trainer an, so einen,
ja wie... Synthetischen.
Ja, genau. Und das hat, das schmort weiter. Das frisst sich in die Haut rein und... Das hat angefangen zu stinken und er hat geschrien und das hat nicht gehört und ich habe nicht gewusst, was machen. Und ich habe auch angefangen zu schreien und im Schreien inne habe ich plötzlich, und das ist das einzige und das erste Mal in meinem Leben, dass mir das passiert ist, habe ich gemerkt, wie ich irgendwann aus mir rausgegangen bin. Also ich bin wie eine Art über mir oder neben mir gestanden und ich habe die ganze Situation gesehen. Ich habe mich auch gesehen schreien. Mhm. Aber selber bin ich völlig ruhig neben dran gestanden und habe das einfach angeschaut. Ich habe dann nicht mehr können reagieren und habe nur noch geschrien, bis irgendwann, mir ist das vorgekommen wie eine Ewigkeit, ich weiß aber in Wirklichkeit nicht, wie lange das gegangen ist, irgendwann Leute aus dem Haus gekommen sind und dann Polizei und Krankenwagen und alles gerufen haben. Und irgendwann bin ich dann auch wieder in mich zurückgegangen und habe dann auch können aufhören mit Schreien. Aber das war ein ganz ein furchtbares Erlebnis. Also das ist, dass man, ich habe das nie geglaubt, ich habe das oftmals gehört, dass man aus sich rausgehen kann.
Mhm. Es ist ganz tragisch. Also es erschüttert mich jetzt gerade, was du erzählst. Ich will aber gleich dort schnell fragen oder nachfragen, wo du aus dir rausgegangen bist. Ja. Was hast du denn dort beobachtet? Hast du dich denn dort gesehen, quasi erstarrt bzw. im Schreien rein, oder was ist da gewesen? Was ist das für ein Bild gewesen?
Ich habe mich selber gesehen, wie ich am Boden in der Ecke so runtergehauen bin und geschrien habe, wie wahnsinnig. Mhm. Ich habe ihn gesehen und gehört auch schreien. Ich habe auch gesehen, dass das sich in seinen Körper reinfrisst, das ganze Material, das ist geschmolzen und in die Haut reingegangen. Ich habe alles gesehen. Mhm. Aber irgendwie, wie wenn mich das nicht würde angehen.
Also völlig anteilslos, oder?
Bist du einfach als Beobachter, ja. als stille Beobachter habe ich mich erlebt. Und habe gestaunt eigentlich über mich, wo ich mich gesehen habe, auch schreien. Also das war für mich wirklich völlig losgelöst. Also das sind zwei Personen gewesen, ich und nochmal ich. Mhm, aber jede auf einer völlig anderen Ebene. Die eine total im Schreien und schockiert und nicht mehr wissen, was machen, und die andere einfach still abwartend und schauen.
Also beide, die irgendwie nicht mehr haben können handeln, beide, die nicht reagiert haben.
Richtig.
Also
richtig.
Die Beobachtende und die, die sich zusammengehört ist und geschrien hat.
Richtig. Also ich habe im ersten Moment habe ich noch reagiert. Mhm. Und dann, wo ich festgestellt habe, dass ich nichts machen kann, dass ich das nicht aufhalten kann, dann bin ich wie aus mir raus und habe das nur noch beobachtet.
Du hast gesagt, das hättest du nie können glauben, dass das passieren kann, aber hast du das schon gehört, dass das kann passieren?
Ja, das habe ich schon gehört. Ich habe das schon von anderen Menschen gehört, die schlimme Situationen erlebt haben und gesagt haben, weißt du, ich bin wie aus mir raus, und ich habe immer gedacht, wie kann man das? Das geht nicht.
Ist das ein Schutzmechanismus? Was ist das? Was hast du das Gefühl, was da passiert?
Ich habe das Gefühl, ich habe mich ja gesehen und ich habe gesehen, ich bin total am Ende. Also ich glaube, wenn ich dort nicht aus mir rausgegangen wäre, hätte ich, glaube ich, meinen Verstand verloren. Mhm. Das bin ich heute überzeugt.
Ja.
Also das ist
dass
so
das ein Schutz ist, dass das wie ein Schutz ist.
Ich verliere meinen Verstand. Ich war hilflos. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich das zum Stoppen bringen, oder?
Ja.
Und was ich schon gemacht habe, ich habe ihm Kleider vom Leib gerissen und alles, aber eben, wo ich gesehen habe, dass ich kann nichts machen. Mhm. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ein Telefon oder so in die Hand zu nehmen und Hilfe zu rufen, da war ich nicht fähig dazu, bin ich einfach abgesessen und habe geschrien. Mhm. Und bin aus mir raus und habe gedacht, das geht mich alles nicht an, das hat nichts mit mir zu tun.
Und das Schreien hat dann aber wiederum bewirkt, dass die im Haus zusammengelaufen sind und wirklich sind schauen, was passiert. Also wenn du stumm geworden wärst, wäre das ganz viel schlimmer gewesen eigentlich.
Ja, dann wäre das einfach, dann irgendwann wäre es wahrscheinlich auch zum Ende gekommen, aber zum sehr viel schlimmeren noch, oder? Aber mir ist es vorgekommen, dass niemand was hört, wobei ich denke nicht, dass das sehr lang gegangen ist, weil das war mitten in der Nacht, ich habe Schicht geschafft, bin heimgekommen. Und das ganze Haus war still gewesen. Also das hat man sehr wahrscheinlich relativ schnell und gut gehört, weil ich habe furchtbar geschrien. Also ich glaube, ich habe nie mehr so geschrien.
Und dir ist es als minutenlang vorgekommen, die Situation?
Ja, ich glaube, stundenlang.
Stundenlang?
Ja, ich habe das Gefühl, das nimmt kein Ende. Also das habe ich schon wahrgenommen.
Jetzt musst du natürlich erzählen, wir kommen nachher nochmal auf den Schockzustand zurück, aber wie es dann deinem Mann gegangen ist, wo das Krankenauto gekommen ist?
Also er ist heute invalid. Er ist auf Zürich gekommen, dann in die Uniklinik, und die haben da so spezielle Bäder, dort ist er dann drin gekommen, und die haben das dann, das ist anscheinend eine ganz furchtbare Sisyphus Arbeit, das aus dieser Haut rauszulösen, und man hat sehr lange nicht gewusst, wird das überleben oder nicht. Ich habe dann in seiner Zeit den zweiten Schock eigentlich gekommen, weil ich bin dann auf die Polizei gekommen, auch noch in der gleichen Nacht. Die haben mich dann mitgenommen, und meine Tochter ist dann in der Zwischenzeit gekommen, und die hat dann irgendwann, ich habe einfach Antworten gegeben auf Fragen, wo ich heute nicht einmal mehr weiß, was sie mich alles gefragt haben. Irgendwann hat meine Tochter gesagt, Mami, ist dir bewusst, was sie dich fragen? Und ich dann zu mir gesagt, nein, wieso? Und dann sagt sie, merkst du nicht, die verdächtigen auch dich, dass du ihn angezündet hast? Und dort habe ich dann nochmal wirklich einen ganz anderen, aber auch nochmal einen furchtbaren Schock gekriegt, weil dort ist mir dann blitzartig durch den Kopf gegangen, wenn der Mann das nicht überlebt, wie beweise ich, dass ich das nicht war?
Genau.
Das ist mir dann total eingefahren. Das war dann eine riesige Angst. Also das war was, das kann man nicht vergleichen, aber es ist auch ein Schock gewesen, aber was ganz anderes, oder? Dort ist es einfach um meine Existenz dann gegangen, wo ich dann gedacht habe, mein Gott, wenn der stirbt, und es hätte doch ausgesehen, dass er sterben wird, oder?
Also ist wahnsinnig gut gewesen, dass du deine Tochter dabei hast. Und die Frage ist ja da auch, darf die Polizei einem quasi ausfragen, einvernehmen, dann, wenn jemand offensichtlich in einem Schockzustand ist?
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, seither habe ich ein sehr gestörtes Verhältnis zur Polizei. Ich habe das vorher nicht gehabt. Ich habe immer gefunden, also Polizei, das ist gut und das braucht man und das ist recht und die müssen manchmal auch Sachen machen, die man nicht so versteht. Aber seit dort habe ich also kein sehr gutes Gefühl, wenn ich einem Polizist begegne.
Gut, das darf man jetzt einfach allgemein darf man das ja nicht verallgemeinern.
Nein,
so. Aber du hast einfach die Erfahrung gemacht.
Richtig.
Und also dein Mann hat überlebt, ist invalid.
Ja, also ist nicht mein Mann, sie ist einfach ein Partner.
Ein Partner
gewesen, aber, ja. Und ich bin jeden Tag auf das Zürich gefahren, weil ich nicht jetzt wegen ihm, das sage ich ganz ehrlich, sondern dort habe ich dann Angst gehabt, wenn er stirbt, wie beweise ich, dass ich das nicht war? Und bin jeden Tag dorthin und dann ist er dann irgendwann so weit gewesen, dass er können vernommen werden. Und dort hat er es dann Gott sei Dank auch zugegeben, dass er das selber gewesen ist. Mhm. Und dort haben mir dann die Ärzte gesagt, so, aber ab jetzt dürfen sie nicht mehr kommen. Mhm. Sie müssen den Mann jetzt, wenn sie sich wirklich von ihm trennen wollen, dann müssen sie ihn allein lassen. Der ist hier bei uns in guten Händen. Sie müssen jetzt für sich schauen. Und aber ich bin dort an einem Punkt gewesen, wo ich habe das nicht können. Ich habe mich mitschuldig gefühlt, obwohl ich nicht schuld war.
Ja, klar.
Aber
also es war ein Gewaltakt gewesen vor dir, oder? Also er hat dir gedroht und hat
mich so etwas wollen zwingen.
Genau. Und du hast nachher Schwierigkeiten gehabt, dich loszulösen.
Ja,
von dem.
Und er ist dann in eine Reha gekommen und hat dann also wirklich zu mir gesagt, du musst mich besuchen, ich habe sonst niemanden und ich habe das dann auch gemacht, ich habe mich verschuldet gefühlt. Und dann, irgendwann ist die Reha fertig gewesen und hat er gesagt, ich kann nur zu dir zurückkommen, ich kann nirgends anders hin. Und ich sagte, ja, gut. Und habe ihn dann auch zurückgenommen und das ist dann noch etwa ein Jahr gegangen, wo ich extremst gelitten habe. Es ist dann wirklich so gewesen, wie die Ärzte in Zürich mir gesagt haben. Die haben gesagt, er hätte sie in der Hand, wenn sie ihn jetzt zurücknehmen. Und er hat mich dann wirklich in der Hand gehabt, mich also plaget, fast jeden Tag irgendwie droht mit Selbstmord. Und es ist etwa ein Jahr gegangen, dass ich das noch ausgehalten habe. Und eines Tages, wo er mir das wieder gesagt hat, bin ich aufgestanden und habe zu ihm gesagt, wenn du dich umbringen musst, dann musst du das halt machen. Aber mach's bitte richtig, wenn du diesmal machst. Mhm. Also ich schaue mir es nicht an, bin umgekehrt und bin rausgegangen und bin dann auch wirklich nie mehr zurückgegangen. Also.
Ja.
Aber ich habe Jahre gebraucht, bis ich dann die Schuldgefühle
von
mir selber wirklich können sagen, nein, ich habe überhaupt 0% Anteil an dieser ganzen Sache. Also, aber
und wie viel Jahre hast du gebraucht, um irgendwo, also der ganze Schock, den du da erlitten hast, ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsbild, wenn man sich das vorstellt, oder?
Ja.
Ein Mensch, der sich anzündet. Mhm. Wie viele Jahre hast du gebraucht, um irgendwo das Bild nehmen können, in dein Leben zu integrieren oder vielleicht eben auch wieder auf die Seite zu tun?
Also 10 Jahre mindestens. Zumal ich bin nicht zu einem Psychologen oder so gegangen, sondern ich habe das mit mir selber ausgemacht und ich glaube, dadurch ist es wahrscheinlich auch so lang gegangen. Ich habe sicher 10 Jahre gebraucht. Was ich allerdings heute noch habe, wenn irgendjemand ein Zündhölzchen anzündet oder so, das gibt auch so einen Schwefelgeruch. Dann habe ich sofort den Geruch von verbrenntem Fleisch in der Nase und dann kommen die Bilder auch wieder. Aber ich kann sie dann auch wieder auf die Seite legen. Also, ja, es ist halt einfach ein Teil, ein schlimmer Teil von meinem Leben, aber es ist halt einfach das Umgehen.
Wahnsinnsgeschichte. Kann ich dich jetzt einfach mit diesen Bildern, die jetzt neu wieder auftaucht sind, in die Nacht rauslassen?
Ja, das kannst du.
Ehrlich?
Da habe ich Übung drin. Ja.
Super. Also, danke vielmals, dass du angerufen hast.
Ja, das gerne.
Und alles Gute.
Danke schön, dir auch.
Ciao, Renate.
Schönen Abend.
Tschüss.
Ciao, Barbara.
0800 00 22 20, unsere Telefonnummer, Unterschock, unser Thema. Oder wenn ihr uns ein Mail schreibt, dann macht das an nachtwach@srf.ch. Und Goni ist jetzt am Telefon, das ist Barbara. Salut, Goni.
Das ist Goni, ja. Salut, Barbara.
Was war es bei dir, wo dich unter Schock gesetzt hat?
Ich war letztes Jahr mit dem Auto in Zürich unterwegs und da ist vor meinen Augen ein Unfall passiert. Es ist ein kleines Kind überfahren worden. Ich habe das zuerst gar nicht realisiert, weil ich gar nicht gesehen habe, was das ist. Ich habe zuerst gedacht, das ist wie ein Ködersack. Es hat so Sachen rechts und links fortgespickt und plötzlich habe ich realisiert, dass das ein Mensch ist. Und dann habe ich einfach mein Auto, ich habe gar nicht mehr überlegt, ich habe einfach mein Auto, Handgelenk mal an den Strassenrand gestellt, Autoschlüssel, Nattel, Finger und dann bin ich losgesäckelt und dorthin und die Frau hat das Kind schon in den Armen gehabt. Bin her und gesagt, ob ich helfen kann und habe geschaut, ob ich im Hals einen Puls finde. Mhm. Habe schwachen Puls gefunden und habe irgendwie gleichzeitig habe ich auch, ist schon telefoniert worden, ist der Rettung schon angerufen worden. Okay, ist schon angerufen worden. Da ist eine Person auf mich zuzulaufen gekommen und gesagt, seid ihr gefahren? Jawohl, ich bin gefahren. Ich wusste, okay, ich habe keine Fahrerflucht, ich habe einfach alles. Mhm. Und jetzt geht es nur noch um das Kind und dann hat jemand, plötzlich waren ganz viele Leute um uns herum. Und die Frau hat das Kind mir einfach quasi in die Arme gedrückt und gesagt, ich soll etwas machen. Und eine andere Person hatte Sanität am Telefon gehabt, hat wollte wissen, und sie haben auch wissen, wie geht es dem Kind. Und dann gesagt, ja, ich habe schon einen Puls. Okay, man muss das Kind, man muss es beatmen.
Versorgen, ja. Mhm.
Dann das Kind den Boden gelegt und hat das Kind beatmen, bis dann die Polizisten gekommen sind. Also, das ist irgendwie ganz schnell gegangen alles zusammen. Es ist mir nicht wie Stunden vorgekommen.
Also du hast einfach funktioniert. Du hast einfach das gewisse ist, Rollen übernommen.
Ich kann es gar nicht recht nachvollziehen. Das ist einfach, ich habe das gesehen und dann ist wie das Denken aus. Das ist wie, ich habe nicht
ausgesetzt.
Mir gedacht, ich muss es das machen, ich muss es das machen, ich muss es das machen. Das ist einfach, ich muss jetzt einfach, das ist wie von innen rausgekommen, ja. Ich muss jetzt einfach gehen, ja. Ich muss dort helfen.
Der Moment, wo du das gesehen hast, oder? Also da passiert ein Unfall, du hast gesagt, irgendwie, es ist wie ein Sack, es ist wie irgendetwas, das weggeflogen ist. Es ist dann aber eben ein kleines Menschchen gewesen, das da weggeflogen ist. Der Moment, weißt du noch, was dort bei dir passiert ist? In deinem ganzen Körper oder im Kopf?
Ja, ich habe irgendwie so, oh mein Gott, nein. Einfach so gerade ein Moment von der Starre. Mhm. Und dann plötzlich ist das einfach abgelaufen.
Mhm. Und hast eben die verschiedensten Rollen übernommen, gesagt, das muss man machen, dort und so, gib mir das Kind. Oder die Frau hat dir das Kind dann gegeben.
Genau.
Dann hast du es beatmet.
Und dann habe ich es beatmet und das ist mir noch bis heute in Erinnerung geblieben. Das muss kurz vorher ein Gutzeli gegessen haben. Es hat ganz so einen süßlich gutzigen Geschmack im Mund gehabt. Mhm. Und dann ist eben die Polizei gekommen und hat Defibrillationsgerät dabei gehabt. Das Kind hat noch Windeln gehabt. Hat das Body aufgeschnitten und die Windel aufgetan und dann das angelegt und dann mussten wir ja alle wegstehen. Und in dem Moment ist mir das Gleiche passiert wie die vorherigen Anrufer. In dem Moment bin ich wie ausgetreten. In dem Moment bin ich irgendwie wie ein Vogel 10, 15 Meter oben gewesen und habe uns alle gesehen, da waren ganz viele Leute rum, das kleine Kind da am Boden. Die zwei Polizisten, ich, die daneben stehen, Jeans, eine weiße Bluse, das habe ich alles von oben gesehen. Mhm. Wie aus der Vogelperspektive.
Das ist spannend. So etwas hast du auch noch nie erlebt?
Nein.
Dass du aus dir rausgegangen
Nein.
bist? Eine andere Person quasi gewesen bist? Die gleiche Person, aber zweifach, dreifach oder so?
Ja.
Du sagst im Vogel?
Ja,
weil
ich
du
bin
oben müsstest,
ich war ja, oben gewesen, aus der Vogelperspektive, vielleicht 10, 15 Meter Distanz, ja. Habe ich auf die Szenerie oben runtergeschaut und das war aber ziemlich kurz gewesen. Und dann bin ich näher wieder...
Und ist das so ein teilnahmsvolles oder loses Gefühl gewesen, was du dort gesehen hast? Oder hast du es einfach registriert, hast du einfach schauen, was jetzt dort unten passiert?
Wir haben ja alle müssen wegstehen.
Ja.
Wo die Polizisten sie es haben angelassen, wo sie den ersten Schock gegeben haben, da muss man ja wegstehen. In dem Moment bin ich so auf und habe zugeschaut. Und als ich dann wieder gefragt wurde, bin ich wieder bei mir gewesen. Also ich bin dann wieder gefragt worden im Sinne von, nicht, dass sie mich gefragt haben, sondern einfach gewusst, okay, jetzt muss ich einfach wieder, wenn sie nicht mehr einen Schock setzt, jetzt muss ich einfach das Köpfchen wieder haben. Es hat zu den Ohren ausgeblutet und einfach, sonst ist es eigentlich komplex, aber ich habe dann, als ich das beatmet habe, habe ich schon das Gefühl, ich habe ein Engel in den Händen. Das ist einfach so das Gefühl, das ich habe bekommen. Und da war ein Lärm drumherum. Dort hat es noch andere kleine Kinder gehabt, es hat Leute gehabt, es war ein Tohuwabohu gewesen, es war ein Lärm gewesen. Und ich war einfach ganz ruhig gewesen. Ich habe einfach die Sachen gemacht dort und dann ist die Sanität gekommen und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt schon gerade weg, ich gehe jetzt schon aus Weg. Nein, warte, bis ich die Hände schon habe. Und dann könnt ihr dann gehen und dann bin ich weg Und das Kind ist ja schlussendlich hat es nicht überlebt.
Hast du das dann wie mitbekommen, dass es nicht überlebt hat?
Es ist es gesagt worden.
Eben, also es hat eine Fortsetzung. Du hast gesagt, dann bin ich weg. Was heisst, ich bin dann weg?
Ich bin auf die Seite, bin er in eine Garage rein mit Gesicht und die Hände gewaschen. Ich habe gefragt, ihr habt ihr noch Wasser? Die Hände und das Gesicht gewaschen und dann sind wir dort, die Beteiligten quasi, die Zeugen haben mich dort müssen warten. Und dann ist vom Kiesspeise sie gekommen, also ist wirklich ein grosses Programm aufgefahren worden und schließlich sind wir dann auf der Polizeipost, haben wir zum Verhör müssen, was wir gesehen haben und so. Und dort hatte ich auch Kontakt mit einer Psychologin, Betreuung, wo sie mich gefragt hat, ob ich das wünsche. Mhm. Und dort habe ich auch gesagt, ich habe alles versucht, aber ich konnte nicht helfen. Und dann wirklich mir die Tränen runtergelaufen, weil ich eigentlich nicht helfen konnte. Mhm. Und ich bin keine ausgebildete Person, ich mache freiwillige Feuerwehr, das ist alles.
Aber immerhin das, oder? Also du hast ja irgendwie so ein bisschen gewusst, wie alles könnte so ein bisschen ablaufen auf so einem Platz.
Ja, und eigenartigerweise ist ein halbes Jahr vorher schon mal ein Unfall passiert, als ich dazugekommen bin.
Ja.
Also, und dann habe ich plötzlich irgendwie so ein bisschen Angst, jetzt sich das irgendwie anverhäufen, oder was soll das, oder?
Wie wichtig ist im Moment so der Care, das Care-Team gewesen, also wo man dir gesagt hat, du könntest Hilfe, psychologische Hilfe haben? Ist das etwas gewesen, was du benutzt hast oder nicht in dem Moment?
Ja, ich war froh, es war eine Frau gewesen, und in einem Abend beim Polizist, wo ich das zu Protokoll gab, bin ich eigentlich recht gefasst gsi und dann ist eine Frau gekommen und sie hat mich eben gefragt, ob ich das will und gesagt, ja, ich würde gerne kurz mit ihr reden und dann ist wirklich, sind Tränen in Strömen gelaufen.
Mm-hmm.
Und auch in dem Moment, wo sie uns dort auf dem Platz gesagt haben, das Kind sei gestorben, dann, erst dann bin ich wie zusammengebrochen. Erst dann ist bei mir dann ist der Damm geöffnet gewesen. Erst dann ist es, bin ich so kraftlos wie zusammengefallen.
Ja. Also, wo es verkündet worden ist, was hat denn das wie, was hat bedeutet? Das hat bedeutet, dass du das, was du vorher angesprochen hast, ich habe wie nicht können, das Kind retten.
Ja, das ist so, hast versucht, obwohl du nicht ausgebildet bist, aber hast versucht und ja, es hat jetzt da einfach ein Angstgesetz regiert auf diesem Platz.
Mm-hmm.
Und ich habe ja dann bin auch nach dem Polizeiverhör bin ich zu einer guten Freundin von mir. Die war Gottlob daheim, die war gerade in der Nähe und die heisst gleich wie das Kind. Das ist ganz, also für mich gibt es ja keinen Zufall im Leben.
Ja.
Und die hat mich dann ein betreuen den ganzen Nachmittag und bin dann wieder heimgefahren am Abend und auch schon die Polizeipsychologin hat mir gesagt, wenn ich den Hilfe brauche, ich soll dann nicht zu lange warten.
Ja.
Und dann bin ich warm duschen und dann bin ich gerade ins Bett und habe eigentlich relativ schnell einschlafen.
Mhm.
Und am anderen Morgen ist das gekommen wie ein Fußschlag. Das ist gekommen wie eine Keule. Vielleicht das Bewusstsein, die Erinnerung. Und dann habe ich gewusst, jetzt brauche ich Kontakt. Und bin auch bei der Nachbarin geläutet, die hat auch ein zweijähriges Kind gehabt, dann zumal. Und habe einfach mit jemandem müssen reden. Und dann habe ich nachher bin ich wieder zurück in meine Wohnung, habe dann eine gute Frau, die ich kenne, angerufen, die ich wusste, die kann mir helfen.
Ja.
Ich habe Termine bekommen. Und dann bin ich nachher und habe das geschildert. Und dann haben wir eine Übung zusammen gemacht. Und zwar, sie hat mir, die eine Hand hat sie mir einen Hinterkopf gelegt und die andere Hand vorne die Stirn.
Mhm.
Und dann musste ich die Augen zutun und mir vorstellen, ich hocke in einem Kinosaal. Und jetzt tut der Operateur den Film ablaufen, aber er ist in schwarz-weiß, der Film. Er ist nicht in farbig und es hat auch keinen Ton dabei. Und währenddem der Film abläuft, die Sequenzen ablaufen, wird das Bild immer wie kleiner, die Distanz wird immer wie grösser.
Also es ist nochmal der Unfallfilm, oder?
Ja. Mhm. Und das Szenario wird immer wie kleiner, bis auf einen Briefmarken Platz hat. Und so hat sie mich so wieder ein bisschen gerade stellen. Und dann habe ich dann die folgenden Tage, so die folgende Woche, habe ich einfach immer, wenn mich die Bilder einholen wollten, habe ich mich einfach auf die Briefmarken konzentriert.
Das immer als etwas Positives dann quasi wieder vorgeholt,
ja.
Dann, wenn es dich beschäftigt,
ja,
hat. Wie klein ist denn jetzt die Briefmarke geworden in der Zwischenzeit?
also die Briefmarke, jetzt sind, in der letzten Zeit, ist die Briefmarke natürlich, ich sehe jetzt einfach den ganzen Ablauf wieder, aber es ist nicht so, dass wir durch beschäftigen. Ich habe so nie geträumt davon. Mhm. Und das Einzige, was ich einfach weiss, ist, ich habe dort müssen sein, zum Versuchen, etwas zu machen, zu helfen. Und wenn das nicht gelingt, dann musste ich einfach müssen dort sein, mit dieser Ruhe, dass ich das Kind konnte begleiten konnte, dass ich einen gewissen Frieden geben konnte, um zu gehen.
Du glaubst, das Leben ist eine Art vorbestimmt?
Ja.
Bist du ein gläubiger Mensch?
Glaube, ja.
Irgendwo, also woher kommt das, dass du das Gefühl hast, das Leben ist vorbestimmt?
Also ich stelle mir schon seit längerer Zeit, stelle ich mir einfach immer ein Regal vor mit verschiedenen Rucksäcken. Bevor ein Mensch auf die Welt kommt, das ist einfach meine Meinung, bevor ein Mensch auf die Welt kommt, dann hat er da auf der linken Seite die leichten, in der Mitte die mittleren und rechts die schweren. Und dann entscheidet er sich für irgendeinen, er weiss schon, hier ist leicht und da ist schwer und da ist mittelschwer. Und wenn er den Rucksack nimmt, hat er in ihnen schon immer ein Zeitchen. Mhm. Und das hat mir, das habe ich auch der Polizeipsychologin gesagt, das hilft mir auch ein bisschen verarbeiten, dass das Zeitchen von diesem Mädchen abgelaufen war, dass ich gar nichts machen konnte. Mhm.
Und welchen Rucksack hast denn du ausgewählt von diesem Regal? Für dich selber?
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen schwerer.
Eigentlich müsste man mit dem Leichten anfangen, dann kann man immer noch Sachen wieder reintun. Man ja, kann aber auch Sachen draus nehmen.
Ich habe ein bisschen schwerer zu tragen, aber nicht so, dass mich gerade wahnsinnig zu Boden drückt.
Ja. Ja, ist wahnsinnig, was ihr alles erlebt. Also ich meine, jetzt habe ich dich gehört und Renate gehört und so. Ich finde es eindrücklich, was ihr erzählt. Und du hast das Gefühl, du kannst jetzt gut irgendwo eben mit dem umgehen, mit dem Glauben eben daran, dass das Leben irgendwo eben zeitlich beschränkt ist. Jedes Leben hat halt einfach die Uhrzeit zur Verfügung, wo da ist. Und dann hat es ein Anfang und ein Ende. Und manchmal ist es kürzer und manchmal ist es länger.
Ja, genau. Ja. Also das, was Renate ja vorhin auch gesagt hat, eben wegen dem Austreten,
ja.
Das ist mir auch gesagt worden, wenn es unerträgliche Situationen gibt, dann gibt es wie eine Art Seelenaustritt.
Jawohl.
Und wenn es dann wieder erträglich ist, dann ist er wieder da. Und das ist für mich jetzt noch nachvollziehbar.
Gut, dann hören wir mal weiterhören, was noch andere in dieser Sendung erzählen dir. Genau. Danke vielmals und eine gute Nacht.
Danke dir gleichfalls. Tschüss, Barbara.
Ciao, Conny. Tschüss. Alex, das ist Barbara. Alex, hörst du mich?
Ja, sorry, Barbara.
So, jetzt muss ich dich auch nach deinem Schockerlebnis fragen. Es ist jetzt schon für mich so, wow, wahnsinnig, oder? Also, was war es bei dir denn, wo dich in einen Schockzustand versetzt hat?
Ich bin etwa das dritte Mal in die Pfade gegangen, bei 12 oder 13 gewesen, und wir hatten am Nachmittag eine Übung gehabt, und es war irgendwie 6, ich nehme an, es muss irgendwie November gewesen sein. Es war schon dunkel gewesen, 2 grosse Feuer, 40 Pfade sind die beiden Feuer. Wir haben picknickt und von einem Moment auf den anderen sind Leuchtraketen rauf. Und rund um uns sind etwa 20 Männer gestanden, wo einfach ruhig gestanden sind mit Pistolen, Gewehr, maskiert. Keine Ahnung gehabt. Im nächsten Moment zwei starke Männerhände, also von zwei Männern, die mich ausgerissen haben, nach hinten gezerrt und weg. Und dann ist ein Lastwagen, ein Kleinlasten, da gestanden. Der mich dort rauf, weiss nicht mehr, gestossen, was. Und noch einen haben wieder alles aufgeklappt auf der Seite und sind in die Nacht rausgefahren.
Das ist jetzt nicht im Traum, das ist Realität.
Das war absolute Realität. Also für mich völlig unfassbar. Ich weiss noch die Hände unter den Achseln. Aber ich könnte nicht sagen, ob ich da gelaufen bin. Ich habe das Gefühl, ich bin mehr geschleift worden. auf dem Lastwagen oben war noch einer, den ich kennt habe, aus dem Quartier.
Also auch einer, ein Bub, 12. Fadi?
Ja, der war ein bisschen älter, etwa 2 Jahre, 3 Jahre. Der hat gesagt, hey, musst keine Angst haben, es sind nur Rover.
Was heisst nur Rover?
Eben, die haben schon reingeschrauen, hey, die Schnurren, eben, ja. Rover sind Altpfadis. Das sind so irgendwie, wo früher vorher dort drin sind und die können unbeschränkt alt sein.
Jawohl.
Also das sind die meisten wahrscheinlich junge Erwachsene gewesen, so 20 bis 30. Mhm. Und die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, möglicherweise, dass man das erkennt und lustig findet. Mhm. Und dann ist die Fahrt durch die Nacht und in Stille kein Wort geredet.
Und du bist aber immer noch davon ausgegangen, das sind Böse, die entführen mich?
Wahrscheinlich. Es hat mich so ein bisschen, also es hat mich ganz wenig beruhigt, dass der Hans-Peter neben mir so ruhig war.
Ja.
Also zum Glück hat er das.
Bei dir ist dann was abgelaufen? Also wenn du dich nochmal so zurückerinnerst an die Männer, die Leuchtraketen dann irgendwo, die
ich
Hand.
Ich war platt gewesen.
Ja. Aber
platt,
auch
einfach völlig verstummt, nicht mehr aktiv.
Ja.
Ich habe überhaupt nicht gewusst, was machen.
Mhm,
Ich habe mich auch nicht getraut, etwas zu machen.
Und das Gefühl, ist was für eins gewesen? Du hast jetzt gesagt, ich bin platt gewesen, aber nicht mehr. Also das innere Gefühl, wenn du dich noch mal so kannst zurückversetzen, wo du 12 gewesen bist in dieser Situation.
Also es ist ein völlig hilfloses Ausgeliefert sein, ohne Handlungsmöglichkeit, also ein völliger Kontrollverlust. Ja.
Dann sind wir in die Nacht rausgefahren. Du bist ein bisschen beruhigert gewesen, weil der Hans-Peter dir gesagt hat, hey, das sind alte Pfadi, die jetzt irgendwie einen Jux vorhaben.
Ich habe nicht gewusst, was Rover sind.
Wenn ich? Vorher, ja.
Eben, genau. Darum habe ich mich mehr erlebt, dich zu unterbrechen, weil ich habe keine Ahnung, was Rover sind.
Ja.
Also mindestens er war nicht auch noch verängstigt gewesen, aber für mich war das Horror gewesen.
Mhm.
Ich habe nicht gewusst, was er nachher kommt. Also bin ich jetzt entführt, dauert das, was machen die mit mir?
Was hat das geheissen denn so? Also ich meine, das ist ja dann, das ist ein Trauma, wo man da, oder? Also es ist ja etwas ganz Schlimmes, was man da erlebt.
Ja. Also die haben nachher quasi wie eine Nachricht hinterlassen, wo sie hinfahren. Die anderen sind dann wahrscheinlich eine Stunde, anderthalb gefahren, gelaufen dorthin und haben uns dann befreit. Und in dieser Zeit bin ich dort einfach in so einer Art Häuschen-Unterstand gesessen und habe
totale Angst, oder? Und totale Angst.
Keine Ahnung, was das für eine Situation überhaupt ist. Ja. Also, was machen, Und die so immer so ein bisschen so Sprüche gemacht und, Hey, sind jetzt mal ruhig dort, hocken ruhig. Die Schnurren wieder, also so wirklich einfach voll so auf aggressiv.
So grob,
extrem grob,
Dann ist nachher eben die Befreiung gekommen, in Anführungszeichen, oder? Und dann haben sie es lustig gefunden. Und haben sie dann auch lustig gefunden, dass du so verschrocken bist und unter Schock gestanden bist?
Das haben die überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Einer hat mir dann noch mein Zeug wiedergebracht, wie das so Taschen. Ich bin nicht gefragt worden, wie es mir geht, also so etwas. Ich bin eher so ein bisschen, der hat sich nicht einmal gewehrt und hat dann nochmal versucht, rauszukommen. So durch noch ein bisschen abwertende Sprüche, Und dann ist man durch die Nacht wieder zurück ins Dorf. Das war nochmal auch wieder eine Stunde gewesen, wo ich auch wieder für mich allein bin, eigentlich,
Ist jetzt das, was du erzählt hast, ist das jetzt wieder aufgebrochen im Sinn von, wo du gehört hast, was Thema ist in Nachtwach? Oder ist das etwas, was ständig wieder kommt? Hat das irgendwo dein Leben auch so ein bisschen geprägt?
Ja, mein Gefühl im Wald zu Nacht. Also ich habe mal wirklich ziemlich neben draussen, ein paar Kilometer gewohnt. Mit dem Velo bin ich immer gut hingekommen. Ich hatte mit der Zeit habe ich das Dater relativ gut im Griff gehabt.
Ja.
Also, ich konnte zu Fuß heim. Es ist ja so einsam, dass wirklich niemand mehr rum ist. Aber sobald das nicht gegeben ist, wird es extrem schwierig.
Ja.
Also, ich höre alles im Wald rundherum. Und ich kann auch mit einer grösseren Gruppe sein. Dann sind die anderen sicher und ich nicht. Gefühlsmässig.
Also, obwohl die da sind, aber die haben ja damals, die Gruppe hat ja damals wie dein Vertrauen missbraucht. Also, dass du so denkst, es könnte wieder passieren, eine Art.
Gefühlsmässig, ja.
Ja, schon.
Das ist, ja. Also ich hatte auch manchmal so Albträume von dieser Fahrt durch die Nacht. Mhm. Das ist schon geblieben, ja.
Dann manchmal merkt man gar nicht als Jugendlicher, was man anderen kann antun mit irgendwelchen so Sachen, oder? Wo eben ja. In der Pfadi oder so passieren.
Ja, das ist, die haben wirklich, das ist für die so mehr oder weniger eine witzige Übung gewesen. Mhm. Die sind, glaube ich, noch stolz darauf gewesen, dass sie sind wirklich geräuschlos gekommen. Ja. Mit einem Wagen ganz nah an die Gruppe ran.
Ja.
Die haben sie einfach rollen lassen.
Ja.
Ja, und die sind einfach dort gestanden, quasi wenige Meter von uns.
Mhm.
Ja. Die haben das als Gag gefunden und dass das kann Horror sein.
Genau, dass es für andere... Du hast den Wald angesprochen, der schwierig ist. Nacht an und für sich ist auch schwierig. Nach wie vor hat es etwas Unheimliches.
Oft. Also, ich bin jetzt den Sommer noch mal auf die Jakobswegen Velo und habe wirklich so in einer Hütte, wo sie jetzt auch wirklich so als Notfall eingerichtet haben in den Pyrenäen oben, hat dort übernachtet, allein.
Mhm.
Gut, es hat noch einen Knopf gehabt mit direkter Leitung zur spanischen Polizei.
Ja.
Vor 5 Jahren ist dort einer in dieser Gegend erfroren.
Jawohl.
Und jetzt haben sie wirklich Infrastruktur aufgebaut, wo man sich nicht vorstellen kann, dass die braucht. Es hat einfach gestürmt und hat die ganze Zeit die Türen gescheppert. Das war doch beunruhigend.
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber es ist so einigermaßen gegangen.
Mhm. Also dort, aber, wo du dich dann irgendwo wirklich sicherer fühlst, dort geht es dann. Aber wenn, manchmal kommt einfach das Gefühl, übermannt dich dann irgendwann wieder, oder?
Ja.
Ja.
Ich bin auf dem Weg, bin ich noch via Erdäsch, bin dort mit einer Frau zu Abend einfach noch ein paar Schritte machen.
Mhm.
Und das war dann auch so ein Wald gewesen, das habe ich überhaupt nicht ausgehalten.
Also Wald ist nach wie vor nicht gut besetzt. Tagestour ist aber kein Problem.
Total, ich bin auch viel im Wald. Also ich liebe es im Wald zu sein, wandern.
Ja.
Ja.
Es ist nur Nacht, in der Nacht so. He?
Ja.
Alex, danke auch vielmals,
dass
du erzählt hast und dir auch eine gute Nacht.
Ja, merci.
Dir alles auch. Gute. Ciao, Alex.
Danke. Ciao,
tschüss. Barbara. Ja, wir haben Telefonnummer 0800 022 20. Geht zwar nicht mehr so lange, aber vielleicht hat doch noch jemand eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Unterschock ist unser Thema. Und jetzt rede ich mit der Sabine. Das ist Barbara. Hallo Sabine.
Hallo Barbara.
Was hast du für ein Erlebnis gehabt, das dich unter Schock versetzt hat?
Ja, wir hatten ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt mit unserem Sohn. Er ist heute 8. Und er ist vor 2 Jahren als 6-Jähriger missbraucht worden.
Jetzt bin ich schon fast ratlos, nein, nicht ratlos, sondern fraglos. Du ein bisschen erzählen, was du verdreist zu erzählen.
Ja, also er ist hier vom Kindergarten aus zu einem Therapeut überwiesen worden, als Unterstützung. Und das war ein Mann gewesen, und für uns war das so eine geschützte Art gewesen, wo wir dann auch Vertrauen hatten, um eigentlich ohne irgendwelche Hintergedanken, dass es nicht gut ist, unser Kind abgegeben. Und es hat sich dann einfach abzeichnet, immer mehr, dass er nicht mehr gerne geht, dass irgendwie etwas nicht stimmt, aber man ist dann nicht rausgekommen. Und es ist dann fast 3 Monate gegangen, bis er selber halt mit 6 hat können darüber reden, dass er grob angefasst worden ist und dass er eben auch an Stellen angefasst worden ist, wo es in den sexuellen Missbrauch hineingeht.
Jawohl. Jetzt musst du uns vielleicht noch erzählen, wieso das denn der Bub in eine Therapie hat müssen oder sollen.
Ich
also unterstützen.
Ich fasse nicht, Entschuldigung.
Jetzt musst du uns eben erzählen, wieso das dein Bub mit 6 in eine Therapie hat müssen.
Mhm.
Was war der Grund?
Er ist sehr am ruhigen, in sich gekehrt, hat dann im Kindesgi nicht so sich geöffnet und nicht so mitgemacht. Mhm. Und das war dann einfach als Unterstützung gewesen, dass er in eine Ergotherapie hat müssen.
Ah, in eine Ergotherapie, also nicht in eine Psychotherapie, sondern in Ergotherapie.
Genau,
einfach
als Unterstützung, wie viele andere auch.
Genau. Also und dann eben ist so, und bei dir, was war so gewesen, wo du gemerkt hast, irgendetwas beschäftigt den Bub. Er geht nicht mehr gerne dort hin.
Ja,
also mit Fragen, ist das schwierig gewesen, am Bub hinzukommen?
Ja, er hat komplett zugemacht, emotional. Also er hat sich nicht mehr berühren lassen, nicht einmal am Arm oder so. Er hat sich nicht mehr in den Arm nehmen lassen. Er habe ihm kein Küsschen mit dürfen geben. Er hat sich komplett auch uns Eltern, allen Nächsten, seinen Lieben total verschlossen.
Mhm. Und wenn du ihn gefragt hast,
wo wir dann einfach gewusst haben, etwas ist nicht gut, aber wir haben ja nicht gewusst, was. Mhm. Und bis dann eben die Situation eigentlich der Schock selber, da sind wir im Badzimmer gewesen, mein Mann und ich, wo er uns das gesagt hat. Und da hast du das Gefühl, weiss auch nicht, es zieht den Boden unter den Füßen weg. Ich kann auch nichts mehr sagen. Also, vielleicht habe ich auch hier falsch reagiert, vielleicht hätte ich etwas müssen sagen, aber die Worte fehlen einem dann, weil man hat echt das Gefühl, jetzt bin ich irgendwo in einem Film, ist das wirklich Wirklichkeit? Mhm. Läuft das wirklich ab? Oder? Also mir ist so vorgekommen, man sieht die Situation so von weiter oben. Ich habe gerade wirklich so gesehen, im Badzimmer stehen und habe das Gefühl, nein, das ist jetzt das ist ein Traum. Also irgendwo jemand muss mich kneifen. Das ist,
also auch du, wo irgendwo dich beobachtet hast in dem Moment?
Genau.
Was jetzt Conny schon erzählt hat und Renate erzählt hat, dass man in diesem Zustand... Hast du das Gefühl gehabt, du hast gesagt, vielleicht habe ich falsch reagiert, aber ist es für dich auch eine Art ein Schutz gewesen, so zu reagieren?
Ja, ich verstehe dich ganz, ganz schlecht.
Ist es für dich auch ein Schutz gewesen, so zu reagieren, indem dass du eben dich wie selber beobachtet hast oder also wie nicht hast können reagieren in dem Moment?
Ich denke es im Nachhinein. Und uns haben dann auch viele Helfer, die wir dann im Laufe der Zeit zur Seite gestellt bekommen haben, auch gesagt, es ist vielleicht auch besser gewesen, weil es hätte gar nicht die richtigen Worte gegeben in dem Moment.
Mm-hmm. Wie sind denn du und dein Mann, wie sind ihr nachher der schrecklichen Geschichte näher gekommen? Also was habt ihr unternommen?
Also wir sind dann ja via Schule, wo es denkt, die Überweisung dann stattgefunden hat, wie ein Kinderarzt, sind wir dann zu einer Opferhilfe gekommen. Weil es einfach, ja, solange die Person nicht angeklagt oder irgendetwas ist, ist es ja nur mutmaßig, rein rechtlich. Also wir sind da mit dem ganzen Rechtssystem in Kontakt gekommen, bis somit etwa, ja, es ist dann fast noch 2 Monate gegangen, bis wir dann eine Strafanzeige gemacht haben gegen die Person wegen sexuellem Missbrauch an unserem Sohn.
Mhm.
Und dann hat unser Sohn dann müssen das Polizeiverhör machen, hat dann aber konkret auf die Frage von der Berührungen ist er ausgewichen und rein rechtlich braucht es dort ein klares Ja und einfach, dass es rechtliche Schritte hat, das ist dann einfach mangels Beweis, ist die Person ja freigesprochen.
Was hat das ausgelöst bei dir? Was hat es ausgelöst bei dir, wo du das so hast müssen erfahren, dass er freigesprochen worden ist?
Also zuerst wie ein zweiter Schock, die Ohnmacht.
Mhm.
Irgendwo habe ich das Gefühl, ja, jetzt ist es bei der Polizei, es war ein ganz schwerer Schritt gewesen und von dem Gefühl her, ein riesen Schritt, den wir dort durchmachen mussten und das Gefühl hatten, ja, jetzt kommt Gerechtigkeit, jetzt gibt es eine Strafe. Einfach in dem Sinne auch, dass die Person nicht mehr mit Kind arbeiten darf, dass das nie mehr jemand erleben muss. Und es ist so eine Ohnmacht, einfach auch heute noch. Also mein Sohn ist im Moment auf einem guten Weg vom Verarbeiten, aber ich merke auch, wie ich selber einfach so die Ohnmacht uns hat, eine Frau von der Opferhilfe hat uns gesagt, Recht ist nicht Gerechtigkeit.
Ja.
Und das ist ein Satz, wo ich mich dann gerade wieder so Nachtstunden, wo ich nicht schlafen kann, auch daran hebe.
Jawohl.
Das ist einfach...
Ja.
Ja.
Ist denn so bei dir auch mal so, weißt, ich weiss auch nicht, also wenn man ein Kind hat und es passiert so etwas, dann denkt man, wie hätte ich denn das Kind besser können schützen können?
Ja. Also ich habe mir natürlich sehr viele Vorwürfe gemacht. Hätte ich das müssen merken, hätte ich Kinder können bewahren davon. Sind auch Sprüche von wirklich guten Freundinnen, die haben können sagen, ja, meinem Kind wäre das nicht passiert. Das ist auf der einen Seite ja nicht böse gemeint, aber wie sich die Kinder vielleicht anders wehren können, wie jetzt mein Kind, das sehr ruhig und in sich kreativ. Mhm.
Genau. Darum
aber
ja auch
der Damen gegangen ist, oder?
Ja.
Mhm. Ein Vorwurf in dem Sinn, habe ich etwas falsch gemacht? Wieso ist denn meinem Kind passiert?
Mhm.
Oder?
Mhm.
Ja, und ich merke einfach schon mit der Zeit, ja, nein, ich habe wirklich die Signale, die wir wahrgenommen haben, haben wir ja den wirklich wahrgenommen, aber ja.
Meine, das ist ja auch etwas ganz Schwieriges, oder? Also wenn ein Kind irgendwo Signal gibt, es geht mir nicht gut und so, und ich will eigentlich nicht mehr dort hingehen. Gut, vielleicht hätte man müssen sagen, man schreitet schon vorher ein, er muss nicht mehr dort hingehen.
Mhm. Also ja, es ist schwierig, man will das Kind ja, also bei jedem Fieber und allem, also man sitzt so viele Nächte am Bett und will es vor allem bewahren und so alles durchtragen und dann gibt man es an einen geschützten Ort und dort passiert so etwas. Also,
ja.
Es ist auch jetzt schwierig zum Loslassen. Sei es nur irgendwo in einem Verein oder.
Mhm. Also, das Hobby prägt jetzt eigentlich das ganze Leben, oder?
Ja, absolut.
Mhm.
Wir haben einfach gesagt, wir müssen lernen, dass es zu unserem Leben gehört, aber dass wir es nicht mehr täglich dann als Rucksack mittragen.
Mhm.
Aber das ist einfacher gesagt als gemacht.
Und bist denn du in einer so Beratung? In einer,
ja,
du dich weiterhin beraten lässt, wie du jetzt könntest mit dieser Situation umgehen, weil es ist ja eine schwierige Situation und irgendwo will man ja gleich dem Kind Stärke und all das vermitteln, nicht nur einfach Trauer oder die traurige Stimmung, oder?
Genau, wir haben auch müssen lernen, so hart es war, dann mit der Zeit aus dieser Opferrolle rauszukommen.
Eben, genau.
Zum Weitergehen.
Ja, genau.
Ja. Ja, dass auch unser Sohn wieder stark wird und eben auch wieder Freude hat am Leben.
Mhm.
Und
mhm.
Wir haben da von der Opferstelle wirklich gute Hilfe, können auch jederzeit anrufen, wenn wir nicht wissen, wie sollen wir auf gewisse Situationen reagieren.
Ja, genau.
Und es gibt einfach immer wieder im Alltag auch Situationen, wo er Angst hat, wo man inzwischen, wo er jetzt wieder gelernt hat, innerhalb jetzt von diesen 2 Jahren, dass er darüber reden kann.
Mhm.
Und das wieder ein bisschen Nähe zulassen, dass jetzt nach 2 Jahren kann ich ihn wieder in den Arm nehmen. Aber er hat sich 2 Jahre komplett einfach auch wahrscheinlich aus eigenem Selbstschutz.
Ja, wo genau. Und wieder
komplett abgeblockt.
Danke dir vielmals, dass du angerufen hast. Schwieriges
danke dir,
Thema.
Für das Gespräch.
Und alles Gute und deinem Sohn.
Danke vielmals.
Ciao, Sabine.
Tschüss.
Baba. Tschüss. Rolf, das ist Barbara. Rolf, hörst du mich?
Ja.
Ganz kurz noch. Geht gar nicht mehr so lang. Erzähl einfach. 3 Minuten.
Ja, also. Ich bin vom Arbeiten heimgekommen. Da ist meine Frau tot im Haus gelegen. Und das war ein riesiger Schock für mich.
Was ist passiert?
Sie ist Stegen abgehauen. Sie hat etwas in den Estrich aufgetan und ist tödlich verunglückt. Ich habe sie gefunden und für mich ist das Leben zusammengefallen.
Mhm. Vor wie vielen Jahren ist das passiert?
Das war 1997.
Und es ist immer noch so, hä?
Es hat... Ja, es ist immer noch in meinem Herz, ja.
Mhm. Das Bild, das du hast, in die Wohnung hineinkommen, tote Frau, deine Frau liegt tot da, ist das ein Bild, das immer wieder kommt? Und in
ja,
welchen Situationen kommt es?
Das ist das Problem. Ich will es ausblenden und gleich ist es immer noch da.
Mhm.
Es ist... mein Schatz gsi fürs Leben. Und von einem Moment auf den anderen ist es einfach weg gewesen.
Unbegrifflich, oder?
Ja, für mich schon, ja.
Ja.
Aber
ist dann das Leben in der Zwischenzeit wie so stillgestanden? In dieser Zeit, obwohl wir ja hinten dran durchhören, ticken, aber irgendwo ist es wie stillgestanden?
Ja, es hat dann echt... Ich bin Alkoholiker geworden, wegen dem.
Mhm.
Also, vielleicht nicht wegen dem, aber es hat vielleicht auch dazu beigetragen. Und...
Also völlig abgestürzt in der Zwischenzeit.
Ja, richtig.
Okay. Also das
und
ist
mittlerweile habe ich mich wieder voll im Griff.
In der Zwischenzeit?
Ja.
Ah, super. Los jetzt einmal, bleib noch schnell am Telefon, weil ich will mit dir, wenn die Sendung fertig ist, noch schnell weiterreden.
Gerne, ja.
Und in der Zwischenzeit tue ich mich verabschiede. Danke vielmals, dass ihr alle mitgemacht habt und spannende, berührende, erschütternde Geschichten erzählt habt. Wir sehen uns am nächsten Dienstag. Und dann geht es um das, was ich am meisten vermisse. Alles Gute, gute Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach-Podcast von DRS3 und SF1.